Ich heiße Sie herzlich willkommen zu dem heutigen Pressbriefing zum Corona-Herbst 2023. Mein Name ist Annegret Burkhardt und ich bin Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften hier am Science Media Center. Bei den aktuellen sommerlichen Temperaturen fällt es schon ein bisschen schwer, an den Herbst zu denken, aber nichtsdestotrotz, der kommt ja. Und auch jetzt schon ist es so, dass Corona ja immer wieder häufiger in den Medien auftaucht. Es gibt langsam mehr Infizierte, es wird über neue Varianten berichtet, so wie die BA286, die aufgetaucht ist, die sogenannte Pirola-Variante. Und auch die neuen an die XBB-Varianten angepassten Impfstoffe sind jetzt zugelassen. Und nun bleibt eigentlich auch doch die Frage, was kommt denn da jetzt auf uns zu? Was haben Forschende und Ärzte in den Sommermonaten, in den vergangenen Monaten dazugelernt? Und wie können wir uns als Einzelne, aber auch als Gesellschaft auf die neue Herbst-Wintersaison mit SARS-CoV-2, aber auch den anderen Erkältungsviren vorbereiten? Darüber wollen wir heute sprechen und ich begrüße hier die drei anwesenden ExpertInnen. Zu einen Frau Sandra Ciesek, Herr Leif Erik Sander und Herr Stefan Kluge. Und bevor ich loslege, möchte ich noch sagen, Sie können wie immer Ihre Fragen stellen unten in dem Frage- und Antwort-Tool. Und wenn ein Kollege oder eine Kollegin auch eine interessante Frage stellt, können Sie über diesen Daumen hoch auch diese Frage pushen. Dann wissen wir, dass das Interesse für diese Frage besonders hoch ist und ziehen Sie auch hoch. Gut, dann lege ich mal los. Herr Kluge, Sie sind Intensivmediziner in Hamburg und haben ja auch während der Pandemie zahlreiche Covid-19-PatientInnen betreut und behandelt. Wie sieht das denn aktuell bei Ihnen im Krankenhaus? Wie ist die Lage?
Im Moment haben wir eine stabile Situation in Hamburg und in Deutschland. Es sind vereinzelte Patienten im Krankenhaus. Viele sind aber einfach mit Corona, mit den neuen Varianten, im Krankenhaus, weil sie wegen anderer medizinischer Probleme aufgenommen werden. Die wenigsten sind wegen Corona im Krankenhaus. Aber es gibt immer wieder immungeschwächte Patienten oder Patienten mit anderen schweren, gerade internistischen Vorerkrankungen oder hohem Alter, die dann doch nochmal, gerade wenn sie vielleicht auch nicht ganz komplett geimpft sind, eine schwere Lungenentzündung durch Corona bekommen können, auch jetzt. Das sind wenige Patienten. Momentan behandeln wir in Deutschland auf den Intensivstationen 182 Patienten mit Corona, davon die Hälfte, aber wahrscheinlich nur wegen einer Corona-Lungenentzündung. Und das sind so 1% aller Patienten auf den Intensivstationen. Also im Moment eine sehr stabile Situation, auch wenn wir so ein bisschen mehr Infektionsaktivität die letzten Wochen sehen, sowohl bei Mitarbeitern als auch bei positiv getesteten Patienten.
Ja, vielen Dank. Frau Ciesek, Sie betreuen die medizinische Virologie am Universitätsklinikum in Frankfurt. Sie kennen sich auch besonders gut aus mit den Virusvarianten und mit der Surveillance und seit Monaten kursieren ja verschiedene Omikron-Varianten. Nun diese Pirola-Variante und Eris, die beide gelten auch als besorgniserregende Varianten und werden von der WHO beobachtet. Sind Sie auch besorgt, was diese Varianten angeht?
Eigentlich nicht so richtig, muss ich sagen. Also ich muss sagen, dass natürlich zu erwarten ist, dass das Virus sich weiterentwickelt und das nutzt, wenn es sich weiter anpassen kann an den Menschen. Und das ist bei der Pirola-Variante wahrscheinlich auch passiert. Das ist ja eigentlich von BA2 ausgehend eine Variante, die wir gar nicht mehr sehen. Und man geht ein bisschen davon aus, dass wahrscheinlich in einem immunsupprimierten Patienten diese Variante über Monate zirkuliert hat und sich dort angepasst hat mit weiteren Mutationen. Und so richtig viel wissen wir einfach auch noch nicht über diese Variante. Da muss man, denke ich, noch ein paar Wochen abwarten, bis wirklich beurteilt werden kann, was diese Variante so anders macht. Ich selber habe immer gesagt, solange es Omikron bleibt, bin ich relativ entspannt, weil wir alle jetzt schon Omikron hatten, manche mehrmals geimpft sind und ja, dadurch auch ein gewisser Schutz einfach vor einem schweren Verlauf weiter besteht.
Ja, Herr Sander, kann ich direkt zu Ihnen kommen? Sie arbeiten an der Charité in Berlin und konzentrieren sich in Ihrer Forschung vor allem auf die Immunantwort bei schweren respiratorischen Infektionskrankheiten und mit der Wirkung halt von Impfstoffen. Die Impfstoffe sind jetzt angepasst. Weiß man schon, wie gut die auf die neuen Varianten passen?
Ja. Also es ist tatsächlich so, dass ich glaube im Mai rum die Empfehlung kam, nee, ein bisschen eher sogar, die Empfehlung kam, dass man die Impfstoffe wieder anpasst, und zwar an die XBB-Sublinie der Omikron-Variante, und das hatte sich gegen Ende letzten Jahres auch schon angedeutet, dass diese Sublinien quasi dominant werden. Das sind auch die, die weiterhin hier zirkulieren. Kann bestimmt Sandra Ziesig auch noch genaueres zu sagen. Und an die XBB 1.5 Variante wurden dann die Impfstoffe einiger Hersteller angepasst. Und im letzten Jahr haben wir das, wurde es so gemacht, dass man einen bivalenten Impfstoff gemacht hat, in dem sozusagen noch ein Teil des ursprünglichen Impfstoffs enthalten war und Teil des variantenadaptierten Impfstoffs. Und diesmal ist es so, dass ausschließlich der variantenadaptierte Impfstoff vorhanden ist. Es gibt dazu noch wenig veröffentlichte Daten, aber es gibt Daten, die eingereicht wurden an die regulatorischen Behörden, und auch diese neuen Impfstoffe wurden mittlerweile zugelassen und werden gegen Ende des Monats verfügbar werden. Wie gut sie schützen, wird man, und das muss man ehrlich sagen, im Nachhinein sehen. Bei den bivalenten Impfstoffen im letzten Jahr haben Daten eben dann aus Beobachtungsstudien und Registern und so weiter gezeigt, dass die Schutzwirkung im Vergleich zu einem nicht angepassten Impfstoff doch nochmal zusätzlich, also es nochmal einen zusätzlichen Schutz gab, auch vor schwerer Erkrankung. Dafür muss man aber sehr viele, also sehr große Studien machen, um das beurteilen zu können. Aktuell liegen nur im Preprint-Format Immunitätsdaten vor, und die zeigen eben das, was man erwarten konnte, dass sich die Antikörperantwort durch sozusagen einen Booster mit der XBB 1.5 angepassten Impfung nochmal verbreitert und dann natürlich auch Antikörper gebildet werden, die diese Variante wieder besser neutralisieren können. Das war so erwartet worden. Und was ganz gut zu sehen ist, dass zum Beispiel auch diese Variante, die als Eris bezeichnet wird, also ist aber auch eine XBB Sublinie, die wird auch gut kreuzneutralisiert. Zurzeit schaut es also so aus, ob wir Impfstoffe haben, die die derzeit zirkulierenden Varianten gut neutralisieren können. Und das sind die Daten, die eben zurzeit zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob Sandra Ziesek noch auf neuere Varianten, da fiel gerade der Begriff, glaube ich, Pirola, das ist also diese BA2 Variante. Da gibt es auch allerdings noch im Preprint-Format Daten zu Leuten, die eine XBB Infektion durchgemacht haben. Das kann man vielleicht so ein bisschen dann vergleichen mit der Situation, wenn man mit einem angepassten Booster geimpft wird. Und auch da sieht man dann eine Verbreiterung und auch gar nicht so eine schlechte Neutralisation, auch von dieser neuen Variante, die sehr stark immunflüchtig ist.
Ja, Frau Ziesek, wollen Sie da was hinzufügen?
Ja, vielleicht nochmal zu den Varianten. Wie unterschiedlich ist diese Pirola-Variante? Das hat, wenn man es vergleicht mit XBB 1.5, hat es über, ich glaube, 35 Mutationen. Und zu BA2 sind es, glaube ich, 32 oder 33 Mutationen, die das einen Unterschied hat zu den anderen Varianten. Also es ist schon deutlich angepasst. Wie gesagt, es fehlen uns noch Daten aus zum Beispiel dem Tiermodell, und die ist auch noch gar nicht so verbreitet, diese Variante. In Deutschland habe ich geschaut, ist sie noch gar nicht gefunden. Das liegt sicherlich nicht daran, dass es die hier nicht gibt, sondern eher daran, dass wir gar nicht mehr gucken. Also da muss man sagen, sind wir in Deutschland doch sehr zurückhaltend geworden mit Sequenzieren und schauen eher auf die anderen Länder, aber sie wurde schon in verschiedenen anderen Ländern gefunden, auch auf verschiedenen Kontinenten, und jeden Tag nehmen eigentlich die Zahlen zu, und es ist nur eine Frage der Zeit, dass wir sie auch in Deutschland entdecken, und wahrscheinlich ist sie auch schon hier. Aber uns fehlen noch, also wir haben bisher nur Zellkulturdaten, was der Professor Sander auch gerade sagte, aber keine Daten jetzt aus dem Tier oder wirklich aus ja, den Real-World-Daten, ob diese Variante jetzt wirklich in der Schwere zum Beispiel anders verlaufen würde. Dazu ist es noch zu früh. Und bei der Iris-Variante, da gibt es schon erste Daten aus Japan, aus dem Tiermodell, aus dem Hamster. Und die haben zum Glück gezeigt, dass sie keinen Unterschied in der Pathogenität sehen zu der XBB 1.5-Variante, sodass das eher auch positiv ist, sage ich mal, dass man da keinen Unterschied sah in der Pathogenität. Was ein bisschen auffiel in dieser Preprint-Studie ist, dass vermehrt wohl die Lunge wieder betroffen war als andere Organe, also dass der Tropismus des Virus vielleicht wieder ein bisschen zugunsten der Lunge geht, aber ohne vermehrte Pathogenität. Und da stehen wir so ein bisschen im Moment mit den Varianten.
Genau, da gab es direkt eine Nachfrage, ob diese Pirola-Variante aber trotzdem eindeutig der Omikron-Linie zuzuordnen wäre.
Ja, also das ist BA2. BA2 ist ja auch Omikron, ne? Also BA1 war die erste, dann kam BA2 und eigentlich wurde die durch BA5 verdrängt. Aber wie gesagt, man geht davon aus, dass in ja, bestimmten Personen, die über Monate infiziert sind und das Virus einfach nicht klären können durch eine Immunschwäche, dann so eine Varianten entstehen können, die dazu führen, dass sich das Virus multiplst in der Oberfläche nochmal anpasst und verändert.
Ja, jetzt kommen wir zu erwarten natürlich auch Fragen zu, wer sollte sich wann, in welchem Zeitraum am besten impfen oder boostern lassen. Ich nehme an, das geht an Herrn Sander. Gilt das nur für Risikopatienten, Ältere oder Mitarbeiter oder doch besser alle Erwachsenen?
Ja, dazu ist auch gerade eine Stellungnahme der STIKO in der Abstimmung. Aber wir haben eine gültige STIKO-Empfehlung, weil ja die Covid-Impfempfehlung auch in die allgemeinen Impfempfehlungen aufgenommen wurden. Und an denen kann man sich sehr, sehr gut orientieren. Es gibt natürlich auch internationale Empfehlungen, so dass Auffrischungsimpfungen, also weitere Impfungen bei bereits vollständig geimpften Personen empfohlen werden, eben nur für bestimmte Gruppen. Das sind über 60-Jährige. Wir wissen, dass das chronologische Alter der stärkste Risikofaktor für schwere Erkrankungen ist. Wir wissen auch, ältere Personen, das wissen wir auch aus eigenen Messungen, da lassen Immunantworten im Alter eher etwas schneller wieder nach. Von daher, also bei älteren Menschen ist das gemäß STIKO-Empfehlungen und auch gemäß dem, was so in der Literatur ist, glaube ich, eine relativ eindeutige Empfehlung. Zusätzlich wird empfohlen, Personen, die andere Risikofaktoren für schwere Krankheitsverläufe haben, da gibt es längere Listen, aber insbesondere würde ich dort an Menschen denken, die mit immunschwächenden Medikamenten behandelt werden oder aus anderen Gründen eine Immunschwäche haben. Da kann man davon ausgehen, dass vielleicht Impfantworten auch mit der Zeit nachlassen oder insgesamt auch zu Beginn schon gar nicht so stark ausgeprägt waren. Das betrifft auch Kinder mit Risikofaktoren, gibt natürlich auch andere schwere vorbestehende Organerkrankungen, also schwerste Lungenerkrankungen, die vielleicht schon vorbestehen, Patienten, die ohnehin schon Sauerstoff benötigen, die möchten natürlich auch möglichst sehr, sehr guten Schutz haben. Also da gibt es längere Listen, das sind auch Menschen, die sich impfen lassen sollten und eben auch Mitarbeitende von Einrichtungen des Gesundheitswesens, wo dann wiederum mit Risikopersonen viel Kontakt besteht. Und also zum einen Expositionsrisiko sowohl für die Mitarbeiter als auch ein Expositionsrisiko für die Patientinnen und Patienten, die man dort betreut. Das kann man gut nachlesen in den STIKO-Empfehlungen. Für die besteht eine Empfehlung, sich wieder boostern zu lassen. Und die Empfehlung ist eben, das jetzt im Herbst zu tun, weil wir wissen, dass in der kalten Jahreszeit, wir haben eine gewisse Saisonalität, wir kriegen mehr Infektionen in der kalten Jahreszeit. Das war auch im letzten Jahr so. Von daher ist das die Empfehlung. Allerdings mit der Einschränkung, das sagt die STIKO, dass das vor allen Dingen für Menschen relevant ist, bei denen der letzte Kontakt zu diesem Virus, zu dem Antigen, 12 Monate oder länger zurückliegt. Also wenn man kürzlich eine Infektion hatte, und auch das sehen wir natürlich in eigenen Studien, das führt dazu, dass die Immunantwort sehr stark aufgefrischt wird. Also wenn Sie kürzlich eine Infektion hatten, beispielsweise jetzt im Sommer, es gab ja so eine leichte Sommerwelle, dann ist sicherlich jetzt direkt danach nochmal der Booster vielleicht gar nicht unbedingt notwendig, zumal Sie dann ohnehin Kontakt mit der XBB-Variante hatten. Wenn aber der letzte Kontakt vielleicht aus dem letzten Herbst war, die Booster-Impfung, und man zu diesen Risikogruppen gehört, dann ist es sicher sehr, sehr gut, das jetzt zu machen. Und vielleicht darf ich das noch anschließen. Es geht eben nicht nur um Covid dieses Jahr, und das kann bestimmt auch Stefan Kluge kommentieren. Wir haben letztes Jahr auf den Intensivstationen und insbesondere in den Notaufnahmen halt sehr viel andere respiratorische Infektionen und dann auch die Superinfektionen. Also Leute, die, sag ich mal, relativ einfachen Virusinfekt haben und die dann danach eine schwere bakterielle Superinfektion zum Beispiel bekommen, gesehen. Also es gibt auch andere respiratorische Viren, und gegen die Grippe kann man sich eben auch impfen, und das betrifft im Wesentlichen dieselben Leute, insbesondere auch die Mitarbeitenden. Und um die Frage gleich mit abzuräumen, man kann die Impfung gleichzeitig geben, und das sollte man dann vielleicht auch machen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir hier empfehlen, das vielleicht in einem Abwasch zu erledigen.
Ja, vielen Dank. Sie haben gerade schon gesagt, es gab jetzt schon eine kleine Sommerwelle. Eine Frage ist auch, ob mit dem Ferienende und der Reisezeit wieder mit einem Anstieg der Corona-Fälle zu rechnen ist. Frau Ziesek, Sie nicken schon?
Ja, also das kann ich natürlich aus dem Labor, sehe ich das immer als Erste sozusagen an der positiven Testrate oder überhaupt an der Anzahl der Tests. Aber ich sehe es im Moment vor allen Dingen in meinem Umfeld, bei Freunden, bei Bekannten, bei Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Urlaub kommen, dass doch vermehrt es zu Infektionen kommt. Und damit wird mittlerweile ganz unterschiedlich umgegangen. Manche machen dann Schnelltest und sagen, okay, ich habe Corona, ich bleibe jetzt eine Woche zu Hause und fühlen sich dann auch nicht gut. Und andere wollen es gar nicht mehr wissen. Das ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert und sagen, ich bin zwar erkältet, aber ich will es gar nicht mehr wissen, was ich habe für ein Virus. Und im Moment zirkuliert neben Corona, dem SARS-CoV-2-Virus auch Rhinoviren vermehrt. Und wie gesagt, klinisch kann man das kaum unterscheiden, aber ich merke vor allen Dingen im Umfeld, dass im Moment doch viel mehr Infektionen sind.
Genau, das würde ich direkt gerne mal nutzen zur Überleitung zur Datenlage und zur Überwachung. Also wir haben eine Frage hier, wird denn in den Kliniken überhaupt noch standardgemäß getestet, Herr Kluge? Vielleicht könnten Sie die erstmal beantworten.
Nein, standardmäßig nicht. Wir haben ja während der Hochzeit der Pandemie wirklich alle Mitarbeiter mehrfach wöchentlich getestet. Wir haben jeden Patienten bei Neuaufnahme und im Verlauf getestet. Und das war natürlich ein riesiger Aufwand auch und auch riesige Kosten, die da produziert wurden, muss man ganz klar sagen. Aber da hatten wir ein hohes Infektionsgeschehen mit Varianten, die deutlich gefährlicher waren als jetzt. Jetzt ist es so, dass in den Kliniken nur noch bei Atemwegssymptomen getestet wird. Das gilt dann für Mitarbeiter als auch für Patienten. Also wenn jemand Symptome hat, die typisch sind für eine Corona oder Lifestand hat es gesagt, auch für eine andere Infektion, die sehr ansteckend sein kann und gefährlich sein kann für Mitpatienten oder Mitarbeiter, dann wird getestet, routinemäßig asymptomatische, beschwerdefreie Mitarbeiter oder Patienten werden heute nicht mehr getestet in deutschen Krankenhäusern.
Und zur Überwachung, Frau Ziesek, wie bewerten Sie denn die Qualität der Versuche, zum Beispiel des Abwassermonitorings, oder wie überhaupt überwachen wir momentan die Lage?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, dass es in Deutschland im Moment im Vergleich zu anderen Ländern, also ich glaube, heute Nacht wurde auch gemeldet, dass Israel jetzt wieder alle Neuaufnahmen im Krankenhaus screent. Und das vielleicht gar nicht, weil das jetzt die befürchten, dass es zu einer Gefahr kommt, sondern einfach um bessere Daten zu erheben. Das passiert in Deutschland in der Systematik im Moment nicht. Wir haben, wie gesagt, die Daten von den Sentinel-Praxen. Wir haben Daten von Symptomatischen, die ins Krankenhaus gehen. Wir haben Abwasserdaten, die aber immer noch nicht repräsentativ sind in Deutschland und die auch so technische Schwierigkeiten haben. Also man muss beim Abwasser, gerade wenn man quantifiziert, immer noch ganz viele Faktoren mitberechnen, wie zum Beispiel Regen, die Menge an Regen in den letzten Tagen, Wochen. Und das ist meines Erachtens noch nicht wirklich so, dass es repräsentativ für Deutschland ist. Da sind wir dran am Arbeiten. Und wir haben das Problem, dass wir die Sequenzierung ja nicht mehr vergütet bekommen und die deshalb nur noch sehr eingeschränkt machen. Deswegen haben wir auch noch keinen Pirola gefunden in Deutschland. Also das ist zumindest meine Vermutung. Und ich denke, das hat dann auch den Nachteil, dass wir zum Beispiel noch kein Isolat davon haben und dann diese Experimente machen können in Zellkultur, um abzuschätzen, wie gefährlich das Virus ist oder ob es irgendwie anders ist als die anderen Omikron-Varianten. Also da verlassen wir uns so ein bisschen im Moment auf die Daten auch aus anderen Ländern.
Ja, gutes Schlagwort, andere Länder. Gibt es denn ein Land, in dem die Corona-Situation Ihnen Sorge bereitet derzeit? Oder die Frage geht gerne auch an alle drei.
Also bezüglich der Intensivstation ist mir jetzt kein Land bewusst, was gerade im Moment Probleme hat. Es kamen so ein bisschen Berichte aus den USA, dass dort mehr Corona-Patienten aufgenommen wurden. Aber man sieht jetzt einfach, es gibt Bundesstaaten in den USA, da ist die Corona-Inzidenz oder die Belastung auf Intensivstationen genauso gering wie hier. Es gibt einzelne Arizona, Maryland, wo ein bisschen mehr Patienten auf den Intensivstationen liegen. Das hängt aber natürlich immer davon ab, was ist gerade dort passiert. Kontakte, Infektionsgeschehen, Urlaube, Ferienende und so weiter und korreliert damit. Aber sonst eine übermäßige Belastung ist mir jetzt nicht bekannt in anderen Ländern.
Gut, wenn Frau Ziesek oder Herr Sander nichts hinzufügen wollen, oder wollen Sie?
Nee, ich sehe das eigentlich genauso. Natürlich sind andere Länder haben andere Gesundheitssysteme und werden sicherlich eher wieder Probleme bekommen, wenn sehr viele Menschen krank werden an sich, ja, weil sie eine andere Versorgungsstruktur haben. Aber es gibt jetzt nichts, was vergleichbar ist mit 2020, 2021, mit dieser Situation meines Erachtens.
Ja, dann komme ich nochmal zurück zu Ihnen, Herrn Kluge. Was befürchten Sie eigentlich mehr, die neuen, also neue Varianten? Das befürchten Sie ja wahrscheinlich nicht, aber die Engpässe oder sowohl, also die Engpässe im Krankenhaus, mit auch mit Blick aufs Personal oder auf Arzneimittel. Ja, wie gucken Sie auf den Herbst, was diese Themen angeht?
Ja. Also wenn Sie mich persönlich fragen, fürchte ich neue Varianten jetzt eigentlich nicht, beziehungsweise sehr wenig, wobei wir, glaube ich, alle drei sagen würden, als Wissenschaftler kann man nichts ausschließen, aber ich glaube, das ist einfach nicht sehr wahrscheinlich. Was unser größtes Problem ist auf den deutschen Intensivstationen, ist der Fachkräftemangel, ist der Personalmangel, gerade im Pflegebereich. Wir wissen von vielen,